Dann eröffnen wir die Nachmittagssession und Herr Schlömer ergreift das Wort.
Ja, mein Vorschlag ist einfach auf Basis des roten Fadens durch das IFRIC-Update durchzugehen. An der einen oder anderen Stelle werde ich mir dann gegebenenfalls einen Hinweis meiner eigenen Einschätzung erlauben, der dann gegebenenfalls aufgegriffen werden kann. Der erste Punkt, der diskutiert wurde, das ist auf der laufenden Agenda, ist die Frage, wie geht man eigentlich mit den Plänen um, die eine garantierte Verzinsung versprechen oder die Erhaltung der Beiträge, aber eben nicht mehr. Das ist vor dem Hintergrund auf die Agenda gekommen, dass man gesagt hat, das ist ja eigentlich in der Vergangenheit in Teilen so behandelt worden wie Defined Contribution, gleichwohl bedingt durch die Niedrigzinsphase, jetzt zumindest dort, wo es bisher als solches gelabelt wurde, eindeutig als Defined Benefit erkannt wurde. Auf der anderen Seite sagt man, gibt das ganze Defined Benefit Reporting Package und die zusätzlichen Disclosures sind an der Stelle doch vielleicht ein bisschen überladen. Kann man das nicht etwas verschlanken? Das ist der Grund, warum das im Sinne eines, eher kleineren Projektes von IFRIC jetzt aufgegriffen wurde. Meines Erachtens ist es auch so, dass das insbesondere dadurch, dass die Pläne meistens noch zusätzlicher andere Risiken mit abdecken, Demografie, weil es eben nicht reine Entnahmepläne sind, zumindest wenn ich hier an den deutschen Raum denke, auch ein bisschen kurz gegriffen. Sei dem, wie es wolle. Die Frage war eben, wie geht man oder welchen Measurement Approach wendet man an, und da ist man jetzt auf dem, wie ich meine, richtigen Wege, den neuen als potenziellen Bewertungsmaßstab vorzusehen. Und der wird also auch in einem zukünftigen Meeting, das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass das im November sein muss, dann weiter ausgearbeitet, wie der dann entsprechend anzuwenden ist. Ich glaube, da wird man zumindest, was die Anwendung von den neuen anbelangt, relativ wenig Neues erwarten. Das Ganze läuft daraus hinaus, dass man die Verpflichtung dann eben auf Basis des inneren Wertes bemisst, was auch, nicht zu einem Accounting Mismatch dann bei den bilanzierenden Unternehmen führt. Insofern dann das Ganze auf einem richtigen Weg ist, gleichwohl, wie auch schon erwähnt, der Scope eben ziemlich eng ist und die meisten Pläne hier in Deutschland eben dann doch nicht treffen wird. Dann, welche Agenda Decisions hat es gegeben? Es hat eine Diskussion, ein Fall wurde eingereicht, da war die Frage, wenn ich einen geplanten IPO habe, aber das Prospekt eben noch nicht genehmigt wurde von dem Security Regulator, kann das ein IFRS 5 Fall sein, also weise ich es dann als Held for Sale aus oder darf ich das gegebenenfalls noch nicht? So, auf Basis dessen wurden die Kriterien des IFRS 5, insbesondere Paragraph 8 folgende, evaluiert, wo eigentlich relativ klar drin steht, was es denn nun braucht. Das heißt, das entsprechende, dass das Management, was dafür verantwortlich entscheiden kann, muss die Entscheidung als solche getroffen haben. Es muss, denn Pricing muss reasonable sein. Wenn man durch diese Kriterien durchgeht, bedeutet das, dass ein Ausweis nach IFRS 5 möglich ist, wenn diese Bedingungen denn dann erfüllt sind. Und das einzige Argument, was man wenn dann nehmen könnte, ist, wenn der Security Regulator, wenn das also sich jetzt über Jahre hinzieht, wenn das aber ein mehr oder minder Autopilot ist, der dahinter steht und auch nicht zu befürchten ist, dass das in irgendeiner Form dann nochmal ins Stocken gerät oder dass im Rahmen des IPOs ein anderer Zuschnitt gewählt wird, also anders als bisher geplant, und wirklich das Ganze so wie im Vorfeld zugeschnitten dann im Rahmen eines IPOs veräußert wird, dann steht dem eigentlich nichts entgegen. Und das kann man eben auch aus IFRS 5, Paragraph 8 folgende vermeintlich so ablesen. Und deshalb hat man entschieden, das Ganze eben nicht auf die Agenda zu nehmen. Nächster Fall ist schon relativ, jung. IFRS 10 ist ja noch gar nicht so lange anwendbar, aber das zeigt, und das sehen wir auch noch in späteren Eingaben, dass dieses Package 10.11.12 wahrscheinlich auch für das Interpretation Committee noch hinreichend Arbeit bereithält, dass dort erstmal so ja, Trampelpfade eingeschlagen werden müssen. Und hier ging es jetzt insbesondere darum, wie sieht das denn aus, wenn ich entsprechende, ich sage, Schutzrechte habe, vertraglicher Art und Weise. Also ich bin eine Bank, habe entsprechende Protective Rights und beim Brechen bestimmter Covenants ist es mir dann eben möglich, diese Schutzrechte auszuüben. Ich habe im Vorfeld bei der ersten Evaluation gesagt, naja, bedingt allein durch diese potenziell ausübbaren Schutzrechte, wo die Bedingung allerdings noch nicht eingetreten ist, bin ich nicht in einer Situation, dass ich Kontrolle habe. Verhält es sich jetzt eben anders, wenn erstmalig ein solches Ereignis eintritt, dass ich von so einem Schutzrecht dann wirklich auch aktiv Gebrauch machen kann. Und da ist eigentlich auch der Standard eindeutig, insbesondere eben auch Paragraph 8, dass es notwendig ist, dass ein Investor dieses Reassessment vornimmt und auf Basis eines dann notwendigen Reassessments zu entscheiden ist, ob man in der Situation ist, dass man jetzt eben nun Kontrolle hat oder nicht. Auf Basis dessen, dass das auch als relativ eindeutig empfunden wurde, ist auch vorgeschlagen, das nicht weiter auf die Agenda zu nehmen. Was insofern, Martin Edelmann sprach das ja im Vorfeld mal an, gut ist, weil wir brauchen nicht für alles ein Case Law, wenn das Prinzip eigentlich im Standard als solches schon gegeben ist. IAS 32, Eigenkapital, Fremdkapital. Insofern haben wir ein schönes Bindeglied zu den Themen, die wir heute Morgen auch alle schon hatten. Da ging es um die Frage bei, ich sag mal, unterschiedlich ausgestalteten Instrumenten, die man aber insofern zusammenfassen kann, dass der Inhaber des Instrumentes, also das Instrument selber oder die Instrumente selber haben keine Fälligkeit. Die Inhaber des Instrumentes haben aber die Möglichkeit, dieses Instrument jederzeit zurückzugeben. So, also würde man per se sagen, keine Fälligkeit, könnte ja Eigenkapital sein. Dadurch, dass aber jederzeit ein Rückgaberecht besteht, bin ich jetzt erstmal in einer Liability. Aber, jetzt kommt das Aber, in dem Moment, wo dieses Andienen erfolgt, besteht die Möglichkeit, das Ganze eben durch eine fixe Anzahl von Aktien, von eigenen Aktien zu setteln. So, und bedingt dadurch bin ich jetzt eben wieder in der Klassifikation eines Eigenkapitalinstrumentes. Dadurch, dass die Definition von Eigenkapital ja doch einigermaßen digital ist. Es sei denn, und das ist das, was IAS 32 aber auch so vorsieht, dass jetzt mehr oder weniger faktisch eine Verpflichtung darin besteht, Geld zu liefern, wenn ich denn das Wahlrecht habe, weil es aus ökonomischer Perspektive deutlich günstiger ist, eben ein Settlement in Geld zu machen. Bedingt dadurch, dass das auch eindeutig erschien und von keiner Seite angezweifelt wurde, hat man auch entschlossen, das nicht weiter auf die Agenda zu nehmen. Dann gab es einen interessanten Fall in Bezug auf die Anwendung von IAS 29, der eingereicht wurde von dem Agenten.
Darf ich nochmal ganz kurz zurück zu dem IAS 32 Fall? Fixed Number of Shares.
Ja.
Dann kommt es ja regelmäßig zu Abweichungen zwischen dem Cash und dem Gegenwert.
Genau.
Und dann kann es eben auch dazu kommen, dass der Equity-Wert deutlich höher oder die Share-Wert oder niedriger
ist. Genau, und das ist die Frage, wo man dann eben an der Stelle ist, naja, habe ich denn nicht irgendwie, sagen wir mal, das ist diese Formulierung, as long as the instrument does not establish an obligation to deliver cash or another financial asset indirectly through its terms and conditions. So, dann muss ich darauf wieder abzielen. Also kann es tatsächlich sein, von der Ausgestaltung her, dass das so jenseits von Gut und Böse ist. Wir hatten das beim letzten Mal diskutiert, wo wir auch den Einwand geschrieben haben, wo wir eine Pflichtwandelanleihe hatten. Eine Pflichtwandelanleihe in einer variablen Anzahl von Aktien bedient werden konnte, der Issuer aber dann das Recht hatte, diese Anleihe vorzeitig zu callen. und zwar eben auch gegen eine fixe Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten. Also diese Themen ähneln sich in gewisser Weise alle. Und die Kunst besteht meines Erachtens darin, wirklich jetzt nicht jeden Einzelfall immer wieder neu zu beurteilen, sondern wirklich auf das Grundprinzip zu verweisen, ja, besteht denn tatsächlich eine Möglichkeit, dass der Issuer jetzt nur Cash zahlen muss? Dann ist es Fremdkapital. Nein, muss er hier nicht. Also es ist Eigenkapital, es sei denn eben, es ist indirekt tatsächlich so vorgegeben, dass es eigentlich, sagen wir, der Vorstand auf jeden Fall verklagt werden könnte, wenn er denn tatsächlich dann in Aktien zettelt, weil es einfach zum wirtschaftlichen Nachteil des Unternehmens ist. Also das ist jetzt meine Interpretation, ja, das aber ja, die Frage ist ja auch, wann würde oder unter welchen Umständen würde der Vorstand wie handeln?
Also wenn es eine variable Anzahl von Aktien wäre, die den Gegenwert des Cashs dann zum
dann wäre es sowieso ein Liability, dann wäre es egal, dann wäre es aber auch ein Liability-Instrument. So, und auf der anderen Seite ist der Vorstand natürlich schlecht beraten, wenn er im Gegenwert, also wenn der Gegenwert in Aktien dreifach so hoch ist wie, sagen wir mal, den Betrag, den ich in Cash setteln könnte, dann wird es dann irgendwann, wird es wahrscheinlich auch für den Vorstand schwierig zu argumentieren, warum er denn tatsächlich nur so gehandelt hat. Weil das doch dann zum wirtschaftlichen Nachteil der Aktionäre erfolgt. Aber da bin ich jetzt zu wenig Kapitalmarktjurist, um da wirklich die Grenzen auszuloten. Gut, IAS 29 ist ein Fall, der ist, kommt aus Argentinien. Da geht es im Prinzip darum, zwischen dem Zusammenhang zwischen der gewählten Maßeinheit, ich nenne sie mal Währung, weil es muss nicht unbedingt immer eine feste Währung sein, in dem ich einen Abschluss aufstelle. Ich kann auch eine Kunsteinheit benennen. Zur Darstellung der Financial Statements und das im Zusammenhang mit den Vorschriften des IAS 29. In Anbetracht Cost-Benefits hier, weil ich denke, dass es also relativ wenige Constituents gibt, die dort entsprechend sich mit dem Thema zu beschäftigen haben, möchte ich auch nicht weiter darauf eingehen. Allenfalls den Hinweis geben, dass auch das Interpretation Committee gesagt hat, ja, wir sehen da eigentlich so Diversity in Praxis nicht und das ist ein Spezialfall und wollen uns dem eigentlich auch nicht weiter widmen.
Darf ich dann hiermit feststellen, dass das Einzige, was als Tentative Agenda Decision zur Diskussion steht und damit haben wir kein neues Thema, wozu wir Stellung nehmen.
Bisher, genau, ja. Dann haben wir auch einen alten Bekannten. Leider, wie gesagt, das ist die Frage IAS 16 und IAS 38. Was kann die Grundlage für ein, ich nenne es mal so, Abschreibungsmuster sein? Kann es sein, dass ich, um mein Abschreibungsmuster festzulegen, auf zukünftig geplante Umsätze abstelle? Oder ist es so, dass ich also wirklich von dem, was ist die Basis für Consumption meines Assets? Und da gibt es einen Wording-Vorschlag, insbesondere eben auch den IAS 38, weil es ist gerade im Zusammenhang mit den immateriellen Werten, stellt es wahrscheinlich die größte Herausforderung dar. Das praktische Beispiel, was immer genannt wird, ist die Medienindustrie. Wenn man also ein Filmrecht hat, ein Filmrecht insofern, dass man mehrere Ausstrahlungstermine hat, an denen man ausstrahlen kann, dreimal. Und es ist natürlich so, wenn ich einen Blockbuster habe beim ersten Mal, schauen potenziell eben mehr Leute hin und ich kann eben teurere Werbung verkaufen. Und was ist da ein sachgerechtes Abschreibungsmuster? Der 98a, der momentan vorgesehen ist, zielt nochmal darauf, dass eben die Wahl der Abschreibung in Abhängigkeit von zukünftigen Umsätzen als nicht sachgerecht angesehen wird. Wir haben das kontrovers diskutiert. Ich bin auch einer der Member, die gesagt haben, ja, ich finde das nicht zwangsläufig sachgerecht. Was auch im Rahmen des Diskussionspapiers oder des Staff Papers, welches vorbereitet wurde zur Sitzung, noch angedacht war die Frage, wie teile ich denn überhaupt solche immateriellen Rechte beim Erwerb gegebenenfalls auf? Bedeutet, wenn ich also jetzt ein dreimaliges Ausstrahlungsrecht habe, ist das jetzt ein Vermögenswert oder sind es eventuell drei? Diesbezüglich wurde aber beschlossen, das nicht weiter zu diskutieren vor dem Hintergrund der Befürchtung, dass man damit ein Riesenfass aufmacht. Also vereinfacht gesagt könnte ich ja sagen, ich kaufe so einen Vermögenswert oder ein Bündel von Vermögenswerten und abhängig von meiner Sichtweise, Perspektive im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation allokiere ich auf den Vermögenswert der erstmaligen Ausstrahlung, wenn ich den als separierbaren Vermögenswert identifiziert habe, einen höheren Wert als auf die dritte Ausstrahlung. Und damit, wenn man so ein Muster anlegt, würde man vermeintlich dann das erreichen, welches nicht gelingt unter enger Auslegung des geplanten 98a, wenn ich sage, ich habe nur einen Vermögenswert und kann diesen einen Vermögenswert dreimal nutzen und muss praktisch damit in eine lineare Abschreibung gehen, was den Medienunternehmen eben bei den Medienunternehmen eben dazu führt, dass sie sagen, ja, aber dann muss ich nach der ersten Ausstrahlung ein Impairment vornehmen, weil dann eben nicht mehr 66% da sind, sondern eben nur noch 50%, also 50% des Wertes mehr oder minder schon nicht mehr vorhanden sind nach der ersten Ausstrahlung. Ja, das Ganze wird also mit den Bedenken, den die Minderanzahl an Interpretationsmitgliedern gegeben haben, jetzt an das Board weitergereicht und soll dort nochmal entsprechend weiter diskutiert werden. Also
das ist schon mal ein Board, oder nicht?
Dann könnte Martin jetzt ein Update geben.
Dann machen wir das dann. War das dann ja kurz vor einem Jahr schon mal ein Board, dieselbe Frage? Nee,
ja, und das ist aber, das wird jetzt nochmal
noch mal
zurückgeschickt, das steht auch hier eindeutig drin. Also es gibt, some members expressed some concerns and the staff will communicate these concerns to the ISB and will present the interpretation committee recommendations to the ISB at a future meeting. Wie gesagt, ich hatte auch vom Gefühl her gefühlt, wie gesagt, nicht wirklich hart wissend, den Eindruck, dass das Board an der Stelle auch etwas liberaler war, wenn es denn gar keine andere Möglichkeit der Nutzenbemessung gibt. Ja, ich übersetze hier gerade keine Körpersprachen. Wenn, dann müsste man sie als zustimmend wahrscheinlich darstellen. Insofern, wenn das das einzige Maß ist, wirklich ökonomischen Nutzen zu messen und verbraucht, dann sollte es gegebenenfalls als Proxy dann doch dienen können. Wie gesagt, hier, das war und scheint mir eher eine harte Auslegung zu sein, der ich, das ist jetzt wieder persönlich, auch so nicht zugestimmt habe. Aber sei es dem, wie sie wolle, es liegt also jetzt dann wieder beim Board. Ist auch wieder unschön, aber gut. Der nächste Sachverhalt ist auch ein uns bekannter Sachverhalt, ist auch mehr oder minder nur so ein, ich sag mal, Quick Fix wieder, weil bedingt durch die Überarbeitung des IAS 19 im Zusammenhang mit den Employee Contributions sich potenziell eine sehr komplexe Darstellung ergeben hätte und sagen wir mal, die sofortige Reduktion des Dienstzeitaufwandes einer Periode um die in der gleichen Periode entrichteten bzw. fälligen Beträge der Arbeitnehmer an Dritte darstellen zu können. Das hat doch einen gewissen Charme, weil man auf der anderen Seite eben durch sehr, ich sag mal, komplexe Berechnungsmodelle über die gesamte, ich sag mal, Laufzeit der Pensionsvereinbarung eben hinaus die entsprechenden Arbeitnehmerbeiträge separat gegebenenfalls auch führen muss. Insofern hat es einen gewissen Charme und das läuft in eine richtige Richtung. Und das sollte jetzt auch oder ist wahrscheinlich schon dann in der September-Sitzung des IASBs entsprechend dann diskutiert worden. Dann haben wir einen Fall oder potenzielle Fälle für das Annual Improvement Projekt. Und der nächste ist schon etwas, wo ich zumindest nochmal das Augenmerk aller gerne drauf richten würde. Worum geht es hier? Es geht um die Frage bei IFRS 2, wie ist eine Performance Condition zu bewerten? Man muss sich das so vorstellen, ich habe eine aktienorientierte Entlohnung in Form einer Cash-Settled-Zusage, nicht Equity-Settled. Bedeutet in der Regel, ich habe unterschiedlichste zukünftige Umweltzustände und auf Basis des Eintretens dieser Umweltzustände habe ich ein unterschiedliches, ich sag mal, Payment-Pattern, Zahlungsmuster. Kann sein, die entsprechende Entwicklung der Aktie absolut oder eben prozentual und das auch nochmal wieder im Vergleich zur Outperformance, zum Index Euro Stoxx 50 oder was auch immer. Das heißt, ich kann mir also ein relativ komplexes, eine komplexe Struktur vorstellen mit deutlich mehr als 20 unterschiedlichen potenziellen Umweltzuständen. Und die Frage ist, wie sind diese Umweltzustände in das Bewertungskalkül mit einzubeziehen? Der IFRS 2 lässt für Equity-Settled Pläne vermuten, beziehungsweise es liegt nahe, so wie der Standard formuliert ist, dass ich nur diejenigen Umweltzustände bei der Bewertung einbeziehe, die wahrscheinlich sind. Bei IFRS 2 ist das aber an der Stelle, ja, ich sag mal, mache ich die Übung ja auch nur einmal, nämlich ich ermittle den Fair Value zum Grant Date und das war es dann erstmal. Bei Cash Settled Plänen, die ich ja, ich sag jetzt mal zum Fair Value, der aber nicht der Fair Value nach IFRS 13 ist, bewerte, stellt sich dann aber die Frage, ja, wie ermittle ich nun diesen Fair Value? Also ermittle ich ihn nur über die Umweltzustände, die wahrscheinlich sind und lasse die anderen in der Bewertung außen vor oder nutze ich tatsächlich ein Bewertungsmodell, Quattro-Optionen oder was sich eben auch immer anbietet, Monte-Carlo-Simulation und gehe über alle potenziellen zukünftigen Umweltzustände. Warum ist es relevant? Über die Totalperiode wird der Aufwand auf jeden Fall gleich sein. Ich habe aber eine Phasenverschiebung drin. Und es wird jetzt dann interessant, wenn Unternehmen dazu übergehen. Und meines Wissens ist es auch so, dass ein Teil von Unternehmen auch schon so handelt, dass sie ihre eigenen aktienorientierten Entlohnungssysteme praktisch wieder an Dritte übertragen. Ja, das heißt, dass man sich bei Banken ein entsprechendes Set von Derivaten kauft, die genau wieder diese aktienorientierte Entlohnung abbilden. So. Was wäre die Konsequenz, wenn ich jetzt sage, naja, ich ermittle den Fair Value nicht wahrscheinlichkeitsgewichtet über alle Umweltzustände, sondern nur so, wie ich es für Equity-Settled-Pläne auch mache, komme ich zu einem anderen Bewertungsergebnis in der Laufzeit oder über die Laufzeit der entsprechenden Zusage, als wenn ich eine Fair-Value-Bewertung mache nach einem entsprechenden Bewertungsmodell. Das heißt, ich laufe in ein Mismatch rein. Die Frage ist auch, was ist der bessere Ausweis? Mein persönliches Befinden ist, und es ist eben nicht eindeutig in IFRS 2 momentan geregelt, man möchte es ja noch in ein Annual Improvement Projekt einbauen, dass ich mit einem Verfahren, wo ich sage, okay, ich arbeite eben wahrscheinlichkeitsgewichtet, näher an dem wirklichen Fair Value bin, als wenn ich jetzt hingehe und sage, naja, ich blende alle diejenigen Umweltzustände aus, die die 50% Wahrscheinlichkeit nicht erreicht haben und sortiere zu jedem Bewertungsstichtag neu. Sodass man da durchaus konträrer Meinung drüber sein kann, ob, und die Mehrzahl der Mitglieder war der Meinung, na, wir nehmen also das Wahrscheinlichkeits-, also das Modell, was auf den Probability Threshold abzielt und nur diejenigen, wir berücksichtigen nur diejenigen Sachverhalte, die eine entsprechend hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen. Also darüber könnte man meines Erachtens schon diskutieren und mich würde auch mal interessieren, wie hier die Meinung dazu ist. Oder betrifft das keinen, dass man sagt, ja, es ist uns eigentlich egal, Jacke wie Hose.
Also ich finde das, was das IC da vorschlägt, auch mit den Gründungen und den Vorschlag, den man machen will, in sich schlüssig, auch vom Resultat her sinnvoll. Also im Endeffekt wird es ja dann dazu führen, dass man diese Wahrscheinlichkeit, ob die Performance Condition erfüllt wird, voll in die Fair-Value-Bewertung zu jedem Stichtag mit rein bei den Cash settled.
Nein, eben nicht. Nein. Also der Vorschlag ist so, dass man im Prinzip das genauso macht wie bei Equity Settled Plan. Und bei Equity Settled Plan würde ich diejenigen Umweltzustände, die nicht wahrscheinlich sind, nicht in die Bewertung mit reinnehmen. Die würde ich ausblenden.
Okay, da hatte ich jetzt ein anderes Verständnis, aber dann muss ich nochmal nachgucken.
Wenn es so ist, wie du das sagtest, dann würde ich das auch voll unterstützen und wäre ich auch dabei. So, dann würde aber im Prinzip eine unterschiedliche Behandlung zwischen Cash- und Equity-basierten Plänen in der Bewertung stattfinden. Unabhängig davon, dass das sowieso grundsätzlich anders bewertet wird in den Folgeperioden. Und deshalb hat man aus der Diskussion heraus, dass man gesagt hat, naja, es ist ja wahrscheinlich einfacher, nur diejenigen Zustände auch zu berücksichtigen, die wahrscheinlich sind. Man arbeitet ja nicht immer mit solchen tollen Berechnungsmodellen wie Monte Carlo Simulationen. Und da das ja sowieso bei den Equity Settled Plänen schon so steht, denken wir, dass es sachgerecht sein kann, das alles über einen Kamm zu scheren. So, und das ist momentan vorgesehen im Rahmen eines Annual Improvement Projektes auf den Weg zu bringen. Wir können jetzt sagen, prima, wir nehmen das erstmal so zur Kenntnis, weil wenn Annual Improvement Cycle kommt, besteht eh noch die Möglichkeit der Kommentierung und verschieben es bis dahin. Bis dahin kann man vielleicht auch nochmal versuchen, den entsprechenden Betroffenheitsgrad bei Unternehmen abzufühlen. Nur persönlich, wie gesagt, habe ich ein Störgefühl, mich an der Stelle jetzt von dem Fair Value ein bisschen weiter weg zu bewegen. Gleichwohl mir vom Prinzip eher klar ist, dass nach IFRS 2 das, was ich da ermittle, eben immer noch nicht zwangsläufig ein Fair Value nach IFRS 13 ist. Und das ist auch bewusst outgescoped, das ist mir auch bekannt. Aber vielleicht ist es auch eine Philosophiefrage. Gut, nächster Fall. IFRS 7, da geht es um Disclosure-Angaben und zwar die Frage, wie gehe ich mit Service-Kontrakten um? Der IFRS 7 in der letzten Fassung beinhaltet eine Anhangangabe nach 42c, dass man Continuing Involvement in transferierte Assets anzugeben hat. Und die Frage, die hier zu beantworten war oder ist, was ist denn Continuing Involvement in Bezug auf transferierte Assets? Kann es auch sein, dass ein Service, der mit den transferierten Assets im Zusammenhang steht, auch ein Continuing Involvement ist? So, was wäre ein Beispiel? Man macht ein Factoring, verkauft Forderungen aus Lieferung und Leistungen, ist aber eben selber noch dafür verantwortlich, für den dass man den Zahlungseingang abwickelt. So, und die Vergütung für diese Abwicklung ist dann vielleicht wieder ein bestimmter Prozentsatz der eingegangenen Zahlungseingänge. Dann ist das ein Service und grundsätzlich war das allgemeine Befinden, dass das eben auch noch Bestandteil eines solchen Continuing Involvements ist. Das halte ich persönlich auch für sachgerecht. Um das klarzustellen, hat man vorgesehen, das Ganze jetzt auch in ein Annual Improvement Projekt entsprechend aufzunehmen. So, was gibt es sonst noch? Anmerkung oder Frage? Gut. IFRS 2 begleitet uns häufiger. Ja. Hier geht es jetzt um die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht genau weiß, ob ich ein Settlement in Aktien oder ein Settlement in Geld habe und weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer das Ganze beeinflussen kann, sondern es wirklich an Einflüssen hängt, die jenseits der Kontrollmöglichkeiten beider Parteien liegen. Ja, es ist, weiß ich nicht, Regierungsentscheidung,
das kann ja auch
steuerliches Gesetzgebung.
Vom Aktienkurs abhängen, ja, von anderen Dingen, wo man einfach sagt, je nachdem, wenn der Aktienkurs dient, die Höhe, dann wird Cash, und wenn er höher ist, dann gibt es Aktien.
Also da ist die, ja, ich habe auch mal gehört, also potenzielle Änderungen in der Steuergesetzgebung, ja, dass dann eben vorbehalten wird, anders zu settlen, oder also da gibt's, kann man sich halt hinreichend Fantasie walten lassen. Und die Frage, ja, wie ist das denn abzubilden? Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass das häufiger schon mal vorkommt. Das bedeutet, man hat gesagt, ja, also da bedarf es vermeintlich dann doch einer Regelung, weil bisher ist IFRS 2 silent dazu. Und das Ansinnen, was momentan besteht, ist darauf abzuzielen, was denn auf Basis der Sachlage, der jeweiligen Sachlage zum Bilanzstichtag wahrscheinlich ist. Also man muss dann immer auf das wahrscheinliche Szenario abstellen, ob man wahrscheinlich in Aktien oder wahrscheinlich in Geld zettelt. Und es soll aber dann mehr oder minder rückwirkend so dargestellt werden, als wenn das Ganze dann von Beginn an entweder Equity oder Cash zettelt gewesen wäre. Das Ganze soll im Rahmen eines Narrow Scope Amendments gemacht werden, und dazu wird das IASB sich damit dann auch nochmal auseinandersetzen dürfen. Und es ist sicherlich auch etwas, welches noch, ja, auf der Zeitlinie, sagen wir so, ein Jahr bedarf, bis tatsächlich dann da etwas vorspruchreif ist.
Ist das auch der Hintergrund, warum das zum Beispiel nicht mit dem anderen zusammen gemacht wird? Ich meine, wir haben des Öfteren schon davon gesprochen, dass es jetzt Standards gibt, die mindestens einmal im Jahr irgendwo geändert werden. Würde sich nicht gerade IFRS 2 mal zu so einer Art Omnibus-Haircut anbieten?
Das ist richtig, aber man denkt vermeintlich, dass diese eine Änderung, die Klarstellung, was ist denn nun oder wie ist die Bewertung der Non-Performance Condition, dass das schneller zu regeln ist als dieses Thema hier, und denkt, dass man das also nicht wirklich, dass der Scope eigentlich zu groß ist für ein Annual Improvement Projekt und deshalb dann auf der Zeitlinie längere Zeit dafür braucht. Ja. Wenn man das weiter begleitet, kann man sicherlich zumindest dann, wenn das im Rahmen des Annual Improvement Projektes angedient wird, das erste Thema, und dieses Thema hier immer noch, sagen wir mal, dahin schwelt, nochmal anbringen und sagen, okay, vielleicht nimmt das da raus, insbesondere weil wir sowieso kontrovers diskutieren, macht es überhaupt Sinn, dass man dass er das direkt bei diesem Amendment mit zusammenfasst und ihr dann einen Omnibus-Standard für IFRS 2 Repair dann herausgibt.
Wobei ich glaube, was meines Erachtens deutlich sinnvoller wäre, wäre das Ding mal einem Post-Implementation Review zu unterziehen. Denn es scheint, dass einiges von den Prinzipien, die da in dem Standard drinstehen, schlicht und einfach nicht funktioniert, weswegen ich ständig am Reparieren bin. Nur da glaube ich, dass man da so lange warten wird, bis man die Überlegungen im Framework fertig hat. Denn einiges der Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital hat den unmittelbaren Bezug zu dieser Frage, was mache ich, wenn ich Cash oder Equity settle habe. Ja.
Um den Balken in der Statistik weiterhin hochzuhalten, bleiben wir bei IFRS 2, weil das nächste Thema ist auch ein IFRS 2-Thema. Und da ging es um die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn ich im Rahmen eines IPOs, ich sag mal, unterschiedliche Aktienpreise oder unterschiedliche Preise erziele, abhängig davon, ob ich nun an einen Retail-Seller verkaufe oder direkt an den Investor. Und wie ist das bilanziell zu behandeln? Vereinfacht gesagt haben wir befunden, naja, das mag sein, dass es ein anderer Preis erzielbar ist, das ist aber dann der Fair Value, und aufgrund dessen befinden wir uns nicht im IFRS 2, das befunden wird, dass dadurch, dass der Retailer dann noch irgendwas anderes macht, eine Service-Komponente als solches gesehen wird. Ja. Der Hintergrund ist auch wieder ziemlich speziell, weil es wohl Länder gibt, wo ein bestimmtes Mindestmaß an Streubesitz vorzusehen ist bei der Platzierung einer Aktie. Und das schafft man eben, indem man an unterschiedliche Investorengruppen verkauft und bedingt dadurch erzielt man gegebenenfalls auch unterschiedliche Preise. So. Und dann war die Frage, ist das ein Anwendungsfall von IFRS 2? Und mehrheitlich befunden wurde, nein, damit kann ich mich auch abfinden. Und es ist aber gleichzeitig gesagt worden, dass man das eigentlich nicht als, sagen wir mal, wirkliche Interpretation, also es wird ein Niffrig werden, beziehungsweise man wird es nicht anwenden, weil man eben sagt, naja, das Ganze erscheint eben nicht, da scheint es nicht so viele Anwendungsfälle von zu geben. IFRS 3 ist auch immer eine Dauerbaustelle vor dem Zusammenwirken mit IFRS 11 jetzt. Worum geht es hier? Es geht darum, dass ich erstmalig Kontrolle erwerbe über eine Joint Operation. Das heißt, ich habe keine separate Legal Entity. Ich habe Jointly Controlled Assets und jetzt erwerbe ich erstmalig die Kontrolle an dem Business, was dahinter steckt. Wie gehe ich damit um? Bin ich jetzt gezwungen, meine bisherigen Vermögenswerte einer Fair Value Bilanzierung zu unterziehen, also einem Step-Up zu machen, wie bei einem klassischen IFRS 3-Fall, wenn dann ja, wie häufig und wie ist das überhaupt mit anderen Fragestellungen zu sehen, die sich im Zusammenhang IFRS 3 mit der Interaktion von IFRS 11 auftun. Beschlossen wurde, dass man das Ganze ein bisschen breiter sich anschauen möchte, insbesondere auch in Bezug der aufgeworfenen Fragen zur Interpretation mit Joint Arrangements. Da stellt sich ja auch die Frage, wenn ich erstmalig ein Joint Arrangement erwerbe, habe ich dann IFRS 3 anzuwenden, ja oder nein? Es ist ein Exposure Draft momentan draußen, der in die Richtung geht, ja, IFRS 3 ist anzuwenden. Da stellen sich aber auch eben noch viele Folgefragen, wie zum Beispiel, wie gehe ich denn dann mit Contingent Consideration um, Pre-Existing Relationship, wenn ich ja doch eigentlich nur in Anführungszeichen 50% erworben habe. Also ich bin in gewisser Weise gezwungen, eine Kaufpreisallokation zu machen, habe dann Goodwill, aber wie gehe ich mit den Folgewirkungen auch von IFRS 3 zukünftig um? Also das Ganze möchte man ein bisschen breiter aufbohren, was meines Erachtens auch Sinn macht. Dann gibt es ein IFRS 5-Fall von dem Hintergrund der Fragestellung, was passiert eigentlich? Also ich habe bei IFRS 5 ja unterschiedliche Measurement Principles. Ich habe bestimmte Assets, die bewerte ich nach den jeweiligen IFRSs, also die Finanzinstrumente zum Beispiel, und ich habe andere, die unterziehe ich einer besonderen Bewertung in dem Moment, wo dann IFRS 5, wo sie Teil einer Disposal Group sind. So, jetzt kann der Fall eintreten, dass ich einen Fair Value Less Cost to Sell ermittle, der, ich sag mal, bei 0 ist oder bei einem Euro. Die Vermögenswerte in der Disposal Group aber, sagen wir mal, Teile sind, die klassisch nicht im Zusammenhang mit IFRS 5 bewertet werden würden. Also Cash zum Beispiel. Ich habe in der Disposal Group Cash. So, wie gehe ich jetzt damit um? Würde ich das Cash auch noch abschreiben? Also ich habe ja normalerweise die Regel, ich schreibe erst den Goodwill ab. Danach schreibe ich also alle Non-Current Assets held for sale ab. So, danach wird es spannend, weil dann kommen meine Current Assets, die sind eigentlich, sagen wir, von der Bewertungsphilosophie ausgeschlossen, Finanzinstrumente auch, und jetzt habe ich also noch so ein Residuum. Wie gehe ich damit um? Jetzt könnte ich sagen, okay, die Vorräte schreibe ich vielleicht auch noch ab, gleichwohl da schon die Frage ist, ob das in irgendeiner Form gedeckt ist. Und dann habe ich zum Ende, habe ich vielleicht als letztes, was übrig bleibt, was eben ganz hart ist, ist Cash. Dummerweise gebe ich auch noch Cash mit. Also wird dieses Cash auch abgeschrieben. So. Wodurch kann das passieren? Exemplarisch. Es ist eine Einheit, die für die eigentlich potenziell vielleicht Restrukturierungsbedarf besteht. Das möchte aber der Veräußerer so nicht tun, weil er Befindlichkeiten hat, Renommee oder sonstige Belange. Oder ich habe Liabilities drin, die zu fortgeführten Anschaffungskosten in Anführungszeichen bewertet werden, der Fair Value aber viel höher ist, weil ich inzwischen ein ganz anderes Rating habe, das eben dazu führt, dass der Investor nur bereit ist, einen sehr niedrigen Geldbetrag, wenn überhaupt, für diese Disposal Group zu zahlen. Diesbezüglich bestand keine Einigkeit, weil man auch sagt, naja, da gibt der IFRS 5 als solches eigentlich nichts her, was interpretiert werden kann. Deshalb wurde der Staff nochmal gebeten, das in einem größeren Umfeld zu evaluieren, zu gucken, ob er irgendwas finden kann, was einer Interpretation dienlich ist. Wobei meines Erachtens es wirklich schwierig wird, weil der IFRS 5 als solches doch keine Kriterien anbietet. Und insofern ohne eine wirkliche Änderung von IFRS 5, die dann auch wieder gemeinsam mit dem Board, wenn dann angegangen werden müsste, man dort nicht wirklich weiterkommt. Also dann ist wieder die Frage, ist das Interpretation Committee überhaupt berufen, an der Stelle weiter zu befinden? Ja, jetzt kommen wir wieder zum IFRS 2-Fall. Und zwar, diesmal ist es so, dass die Frage des Settlements in der Kontrolle eines der beiden Partner ist, also entweder des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers. Und dort wurde dann gesagt, naja, hier gehen wir momentan davon aus, dass das nicht hinreichend, also das gab zumindest dann ein Outreach, dass es also nicht hinreichend viele Anwendungsfälle gibt, wo so etwas vorkommt, und deshalb ist das Bestreben eben, das nicht auf die Agenda zu nehmen. Persönliche Meinung ist, hier hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass da vielleicht mehr potenziell möglich ist, aber scheinbar ist es das, was das Outreach so ergeben hat. Dann Post-Implementation Review, IFRS 3. Es wurden potenziell Themen angesprochen, die Grundlage für Post-Implementation Review sein können. Also Problematik natürlich immer Identifikation immaterieller Vermögenswerte, Fragen, Contingent Consideration, Bewertung davon. Pre-Existing Relationship ist mal genannt worden. Also dieses ganze Bündel wird jetzt vom Staff auch nochmal zusammengetragen und die erste Konsultation mit dem Board ist in naher Zukunft geplant. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags der aktuellen IC-Themen. Unabhängig davon, dass es da schon wieder das eine oder andere geben kann, was sich so am Horizont abzeichnet, was diesbezüglich zukünftig nahe auf den Sitzungen Gegenstand der Diskussion sein wird. Also ich glaube, bis auf dieses Thema IFRS, also weiß nicht, müsstet ihr jetzt oder müssten wir diskutieren. Also dieses Thema mit IFRS 2, Cash Settled Performance Condition, das müsste man uns vielleicht nochmal angucken. Wir vertun vielleicht nicht so viel, wenn wir das im Rahmen des Annual Improvement Projektes tun, da da sowieso zur Kommentierung aufgerufen wird.
Zu dem anderen Fall, der letzte, wo die Art des Settlements bei der Counterparty liegt und wo gesagt worden ist vom Staff, wir haben einen Outreach gemacht, das kommt nicht so oft vor. Die Anfrage muss ja auch hier gelandet sein. Ne? Haben wir auch gesagt, in Deutschland gibt es solche Fälle? Kaum. Bei mir ist das auch nicht geläufig, dass das irgendwann mal besprochen worden ist, weil ich würde jetzt zunächst mal, mich wundert das, klar würde ich als Arbeitgeber auch erstmal natürlich nicht mein Wohl und Weh in die Hände der anderen Partei legen, wenn wir jetzt mal Arbeitnehmer nehmen, aber dass das so vollkommen ausgeschlossen ist,
bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also mich wundert es, dass man einerseits das eine Thema, wo hier schon teilweise eben gefragt wurde, kann es sowas überhaupt geben, wo es also weder von dem einen noch vom anderen beeinflusst wird, dass man sagt, ja, das ist möglicherweise ein Thema, aber das andere ist keins. Also ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, ob da wirklich es so ist, dass das eine geläufiger ist als das andere, das wundert mich.
Ich hatte in meinen Ausführungen schon gesagt, dass ich auch darüber ein bisschen gestolpert bin. Wenn man sich den Text genau durchliest, hier heißt es, naja, es ist wohl ein bisschen länger pending. Juli 2012 hat das Interpretation Committee ein Update bekommen, also es war zu deiner Zeit noch, die an das IASB weitergeleitet worden sind und die aber dort jetzt nicht weiter aufgenommen worden sind, und dann hat das Interpretation Committee einen Staff gefragt, dort diesbezüglich nochmal ein Update zu machen. Also das scheint, wenn dann, eine Sache zu sein, die wahrscheinlich schon irgendwie 2 Jahre dormant ist.
Ne, das ist eine, wir hatten ja mal einen ganzen Sack, hätte ich fast gesagt, von IFOS-2-Anfragen, also bestimmt ein halbes Dutzend. Die haben wir alle auf die lange Bank geschoben und haben gesagt, oh, da sollte man sich mal komplett den IFRS 2 anschauen. Ist dann aber irgendwo nicht dazu gekommen, weil man noch andere Sachen zu tun hatte. Hat dann gemerkt, teilweise hat man sie auch abgegeben, wenn man gesagt hat, vielleicht nimmt das Board die Sache auch mal auf die Agenda. Vielleicht hat man damals noch die Träume, dass man die Zeit hat dafür oder das will. Oder Audrey hat ja auch gezeigt, das ist nicht so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Man hat gemerkt, die schlummern immer noch da. Keiner nimmt sich der Sache an. Da gab es ja auch Kritik. Ihr schiebt das immer rüber zum Board und da passiert jetzt erstmal nichts, aus guten Gründen, weil die haben wichtigere Sachen zu tun. Und dann haben wir uns die Sachen wieder angeschaut. Da kommen jetzt diese ganzen alten IFRS-2-Sachen, die kommen jetzt alle zur Wiedervorlage.
Ach, vielen Dank. Ja.
Das ist halt ein Vertrag zu Lasten dritter Generation.
Aber wie gesagt, da kommt vielleicht dann her, dass ich weiß nicht, wann dieser Outreach wie überhaupt, wenn dann gemacht wurde. Nur ich finde es eben, ich fand diese Wertung interessant, is are not significantly widespread. So, da kann man natürlich schon nochmal.
Aber ich denke, gerade wenn die Dinge alle wiederkommen, dann finde ich, sollte man jetzt wirklich mal drüber nachdenken, ob man dann ein Aeroscope Amendment allein für EFS 2 macht. Denn es ist schon wirklich lächerlich. Also wir haben in jedem Annual Improvement in den letzten 3 Jahren irgendwas für EFS 2 gehabt, ja.
Meinst du jetzt Aeroscope oder wirklich mal Post-Implementation Review? Weil das wäre ja eigentlich der erste Schritt.
Ich habe ja gesagt, also meine Präferenz wäre eigentlich, ein PIR zu machen. Mhm. Aber allein diese ganzen Spezialfälle, die da alle hochkommen, ja, wo jeder dann immer sagt, ja, das ist aber jetzt nur das letzte Mal, ach, das ist aber ein spezieller Fall, und das ist urgently needed, ja. Jedes Jahr kommt die gleiche Begründung, und dann muss man einfach sagen, Leute, da passt offensichtlich hier irgendetwas nicht, ja. Und klammert die Dinger zumindest mal aus und regelt das einfach mal gesamtheitlich. Denn ich warte noch darauf, bis wir dann die erste Änderung zu der ersten Änderung bekommen. Ja.
Also mich wundert auch, es könnte sein, dass damals der Outreach gelaufen ist. Mhm. Nur dann frage ich mich, warum es überhaupt so wieder auf Vorlage kommt. Weil wenn man sagt, das ist nicht widespread, das gibt es kaum, das ist ein ganz seltener Fall, dann würde ich es auch von Anfang an eigentlich nicht. Ich gebe zu, ich erinnere mich nicht daran, ob das damals im Outreach da schon wurde. Aber ich muss auch sagen, der IFRS 2, das ist ein weiter Stückwerk, was man da macht. Ja.
Also ich meine, vielleicht muss man auch nochmal abstrahieren. Es ist ja nicht so, dass das hier steht, es ist in der Option der Mitarbeiter des Unternehmens, das nur auszuwählen, sondern es ist abhängig von einem Ereignis, welches unter Kontrolle ist. Und dann muss ich auch wieder gucken, ja, wann würde ich denn und wie kann ich überhaupt kontrollieren und wie schwierig ist es denn, das dann zu kontrollieren? Kontrolle ist ja auch wieder ein weiter Begriff. Und also, dass ich ein Wahlrecht habe, das kann ich mir vorstellen. Dass es ein Ereignis ist, welches unter meiner Kontrolle ist.
Ja. Also, sage ich jetzt halt, ich glaube, das ist gar nicht der große Unterschied, weil wenn ich etwas beeinflussen kann, dann ist es ja meine Wahl. Aber
also dann müsste man da nochmal überlegen, ob man ich weiß nicht, wie sonst das der Ansprechpartner ist, der, sagen wir mal, sonst hier beim DRSC, wenn man über die Schiene einfach mal nochmal sagt, ja, wir sind dazu eigentlich in der jüngeren Vergangenheit nicht gefragt worden und könnte uns nochmal mitteilen, was er da tatsächlich rausgefunden hat. Ich weiß nicht, ob man so kooperativ zusammenarbeiten. Also
ich kann natürlich auf jeden Fall nachgucken, ob es damals, und es muss ja vor Januar 2010 gewesen sein, ein Outreach-Request dazu gab. Ja. Andererseits
zu der Zeit haben die das War das vielleicht noch gar nicht. War das, schauen Sie mal nach, oder wo, vielleicht können Sie auch einfach mit Michael Stewart mal fragen, wo das herkäme. Weil ich meine, mit den Outreach Requests, das gibt es ja erst seit anderthalb Jahren.
Das ist eben mein Credo auch, dass man da vielleicht nochmal fragt, was denn die Grundlage für die Meinungsbildung war, dass es nicht widespread ist.